Vis-à-vis. In Kriegsnachrichten aus der Ukraine fällt ja häufig der Name Prigoschin als Chef der Söldnergruppe Wagner, die auf russischer Seite etwa in Bachmut kämpft. Da, wo es besonders hart zugeht, da scheint Wagner beteiligt. Und auch andere Söldnergruppen für die Russen. Russische Söldner sind allerdings nicht nur in diesem Krieg in der Ukraine aktiv, sondern auch in vielen Ländern weltweit. Ein dunkles Netzwerk also von Söldnern im Auftrag Putins. Das wollen wir erhellen mit dem Militärexperten Severin Pleyer von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Pleyer.
Einen schönen guten Morgen.
Kann Putin im Moment seinen Krieg gar nicht führen ohne diese Gruppe?
Ich glaube, die spannendere Frage damit verbunden ist, was ist der Zustand Russlands? Denn die Gruppe Wagner offenbart das, was wir eigentlich schon geahnt hatten die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass der russische Staat im inneren Zerfall begriffen ist. Das heißt, die Gruppe Wagner ist momentan eine Art anderes Konstrukt zu den russischen Streitkräften. Das heißt, man kann sich anscheinend nicht auf die russischen Streitkräfte hundertprozentig verlassen. Und somit versucht man, andere Konstrukte zu schaffen, um Sicherheit im Land und auch Umsturzversuche entgegenzuwirken.
Wie groß ist denn diese Gruppe eigentlich und wer bezahlt die?
Die Gruppe Wagner war ursprünglich weniger als 10.000 Mann groß. Aufgrund des Ukraine-Konfliktes und Krieges ist diese Gruppe aber aufgewachsen. Also sie ist von einer spezialisierten Truppe, also von Spezialkräften und ehemaligen Elitekriegern, hin eher zu einer großen Masse, sozusagen hat eine Transformation hingelegt. Und somit kann man nicht genau sagen, wie groß sie aktuell ist.
Aber es sind offenbar zwischen 40.000 und 50.000 Männern.
Das ist eben die Frage. Denn die Problematik ist, die anderen Gruppierungen, wie zum Beispiel die Gruppe Patriot von Verteidigungsminister Shoigu oder eben auch die Moran Security Company, operieren auch im Ukraine-Krieg und auch in der Nähe der Gruppe Wagner. Somit ist der Personalkörper ja auch nicht super groß. Zum Beispiel die Rekrutierung von, also was ja auch medial sehr groß aufgearbeitet worden ist, von Sträflingen für die Gruppe Wagner wurde jetzt eingestellt, aber nur für die Gruppe Wagner und nicht für die anderen Gruppierungen. Deswegen ist eben die spannende Frage, inwieweit das Personal wirklich einer Gruppe zuzuordnen ist.
Wo bekommt denn dann der Prigoschin oder seine Heerführer die Leute her?
Da muss man ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Also die Grundproblematik sind ja in den russischen Streitkräften seit fast 20 Jahren die Rekrutierung. Und die Rekrutierung war immer schwierig, denn man hat versucht, auf ein westliches Modell umzustellen. Das heißt, Soldaten auf Zeit zu schaffen, die letztendlich willig sind, für eine gute Bezahlung ins Gefecht zu gehen. Das hat aber nie so richtig funktioniert. Und insbesondere die Spezialkräfte, also die sogenannten Spetsnaz und darin nochmal enthalten die spezialisierten Kräfte, die GRU, also sind sozusagen die Navy SEALs, die haben im Endeffekt immer ein Problem gehabt, das Personal zu halten. Und um das, um Anreize zu schaffen, wurden eben diese Gruppierungen geschaffen, die eigentlich laut dem russischen Gesetz und auch dem russischen staatlichen Auftrags gar nicht existieren dürften.
Das heißt, die bekommen mehr Geld, wenn sie aus der Armee rausgehen als Profis.
Genau, und da fängt eben auch die Problematik an, wo die Unterscheidung ist zwischen der Gruppe Wagner und den russischen Streitkräften. Denn die Gruppe Wagner bildet ihre Elitekriege in Anführungsstrichen nahe Moskau aus. Aber dort werden auch eben auch die GRU-Soldaten, also die wirkliche Elite der russischen Föderation, mit ausgebildet am selben Standort. Und somit kann man da eben nicht unterscheiden, wer ist.
Es werden aber auch einfach von der Straße weg junge Männer rekrutiert von diesen Söldnergruppen.
Genau, das ist aber jetzt der Ausdruck des Ukraine-Krieges, weil die Gruppe Wagner einen neuen taktischen Ansatz gewählt hat. Und das nennt sich eben Kampf mit Aufklärung, wenn man das so betiteln möchte, indem man einfach Leute nach vorne schickt, guckt, woher das Feuer kommt und dann sofort mit Artillerie reagieren kann. Für diese Aufgabe brauche ich keine spezialisierten Kräfte, die schone ich dann damit, sondern ich brauche vor allem Körper, die ich, so tragisch es klingt, auf den Feind werfen kann.
Kanonenfutter.
Genau.
Diese jungen Männer, die sich dort verpflichten, die werden bezahlt. Ich habe das vorhin schon angesprochen, über den Unternehmer Prigoschin, der ja als reicher Unternehmer gilt. Das weiß man. Der hat sich noch nicht lange eigentlich dazu bekannt. Erst seit einiger Zeit. Jetzt agiert er auch öffentlich politisch, begehrt auch schon mal auf gegen die Armeeführung, sogar gegen Putin selber. Was hat er davon? Verdient er damit Geld, dass er in diesem Krieg seine jungen Männer arbeiten lässt und kämpfen lässt?
Die Problematik ist, dass er aktuell im Ukraine Ukraine-Krieg tatsächlich eher verliert. Und das ist, glaube ich, so darf man auch den medialen Auftritt von dem Herrn Prigozhin verstehen. Denn richtig auflehnen gegen Putin, so wie das häufig dargestellt wird, dass er irgendwie einen politischen Umsturz möchte etc., das möchte er alles nicht. Denn der eigentliche Konflikt ist zwischen Verteidigungsminister Shoigu und der Gruppe Patriot, das ist diese andere Söldnergruppe, und eben der Gruppe Wagner auf der anderen Seite und der Herr Prigozhin. Shoigu und Prigozhin mögen sich seit 2 Jahrzehnten überhaupt nicht. Denn Shoigu denkt, dass er ein Emporkömmling ist und Prigozhin denkt, dass Shoigu unfähig ist. Dieser Konflikt, der wird eben gerade ausgetragen. Und Bachmut wurde dazu benutzt, der Gruppe Wagner sozusagen ein Ziel zu geben im Ukraine-Krieg, wo sie sich entweder beweisen oder untergehen. Und auch dieser Mangel an Munition, der immer da auch mit reinspielt, der ist ganz gezielt von dem Verteidigungsminister Shoigu, um eben seinen Kontrahenten zu unterminieren. Bei Herrn Prigozhin muss man noch dazu sagen, sein Hauptaugenmerk ist eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent, Geld zu machen.
Ja, darauf wollen wir auch noch eingehen in unserem Gespräch hier. Herr Pleier, Militärexperte von der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Bevor wir aber nach Afrika gucken, auf die, man muss schon sagen, Machenschaften, die wirklich zum großen Teil verdeckt sind, vielleicht noch ein Wort zu diesem Kampfeinsatz im Ukraine-Krieg durch Söldner, vor allen Dingen eben der Wagner-Gruppe. Wie sind die denn ausgestattet? Wir haben gerade davon geredet, dass junge Männer dort auch als Kanonenfutter eingesetzt werden. Verfügen die denn über schwere Waffen selber? Artillerie haben sie offensichtlich nicht. Haben die Panzer? Arbeiten die mit Drohnen? Flugzeuge haben sie wohl nicht.
Also, die Grundproblematik bei der Gruppe Wagner ist, man weiß nicht genau, was ihr Arsenal beinhaltet. Wenn man sich den Elitekörper anguckt, also praktisch die wirkliche schlagkräftige Truppe, die ist deutlich dezimiert seit Anfang des Krieges, die hat eigentlich eine sehr gute Ausstattung. Und da wird auch immer dafür gesorgt, also auch teilweise westliche Ausstattung, denn die wurden von Sanktionen teilweise Jahre nicht erfasst. Die restliche Truppe, also diese neu generierte Truppe der letzten Monate, die dürfte schlecht ausgestattet sein. Also im Endeffekt ein Sturmgewehr, vielleicht Körperpanzerung, wenn man Glück hat. Aber es geht da eigentlich um was anderes. Also man muss sich den Krieg momentan im Bachmut hauptsächlich vorstellen, wie im Ersten Weltkrieg, wo es eben um Grabenkämpfe geht. Und da ist es viel wichtiger, dass ich Menschen habe, die willig sind, auf diese Punkte zuzustürmen. Jetzt darf man sich das aber auch nicht so vorstellen, dass die Leute einfach drauf losstürmen, sondern die agieren in Gruppen von 10 zu 20 Männern, die dann anhand von Wegpunkten, die sie auf iPads oder auf anderen Geräten haben, gezielt koordiniert angreifen. Auf der ukrainischen Seite darf man sich auch nicht vorstellen, dass da nur Elitesoldaten sind. Das sind teilweise eben auch Wehrpflichtige. Und genau diese Gruppierungen herauszufinden, wer ist auf der ukrainischen Seite, das ist eben der Auftrag von diesen Kampfeinheiten.
Mhm. Und agieren die auch mit Drohnen?
Genau. Also es gibt innerhalb der Gruppe Wagner eine eigene Drohneneinheit, die alle Drohnen aller Couleur hernehmen und insbesondere eben auch das Artilleriefeuer für die russischen Streitkräfte koordinieren. Somit kann man eben auch sagen, dass die Gruppe Wagner schon das klassische Bild der Teilstreitkräfte, also wie Luftwaffe, gut, Marine jetzt vielleicht weniger, aber Heer auch mit abbildet und diese Fähigkeiten nutzt, um eben in Bachmut zu agieren.
Was passiert eigentlich, wenn die jungen Männer dort fallen auf russischer Seite oder eben bei dieser Söldnergruppe? Werden die Familien entschädigt?
Das ist ein spannendes Thema für sich. Also die russischen Soldaten werden normalerweise sofort nach Hause gebracht und den Familien übergeben, beziehungsweise es wird ihnen ein Begräbnis zuteil. Bei der Gruppe Wagner ist es schwieriger, denn da kommt es immer auf das Vertragsmodell an. Vielen der jetzigen Rekrutierten, denen wurde versprochen, dass wenn sie fallen, würde zumindest den Angehörigen ein großer finanzieller Anreiz zuteil. Die Problematik hierbei ist aber, da muss man ins Kleingedruckte gucken. Denn wenn sie gefangen genommen werden oder vermisst sind, bekommen die Angehörigen nichts. Und diesen Trick hat die Gruppe Wagner häufig angewendet. Also im Endeffekt, es ist häufig mehr Versprechen, als was tatsächlich dann als finanzieller Anreiz ausgezahlt wird.
Und merkwürdigerweise arbeiten diese militärischen Söldnergruppen gar nicht auf legaler Grundlage in Russland oder in der Russischen Föderation.
Richtig. Die Gruppe Wagner war bis 2014 eigentlich in Russland gar nicht zugelassen. Denn Russland ist auch Vertragspartner des Verbots von Söldnern und söldnerähnlichen Konstrukten. Die Problematik fängt aber eben dann auch ab 2008 an und 2014 insbesondere, wo der russische Staat eben auch intern unter Druck gerät und man nicht weiß, ob man sich auf die russischen Streitkräfte verlassen kann. Und somit wären die Söldnerfirmen dann sogenannte Private Military Contractors, die einen Defensivauftrag haben. Und laut der Satzung der russischen Föderationsgesetzgebung ist es eben so, dass sie dann in einer Grauzone operieren. Sie sind dann nicht mehr Teil des Militärs, sie sind aber auch keine Söldner. Und genau diese Lücke wurde geschickt genutzt, um das auszunutzen. Die Gruppe Wagner hat außerdem Verbindungen nach Hongkong, wo sie früher den Holdingsitz hatte und bis heute auch Firmenverflechtungen hat. Und man darf sich die Gruppe Wagner eben auch als wirklich einen internationalen Akteur vorstellen, der das einfach ausspielt und diese Grauzonen bewusst nutzt, um zu agieren.
Wir sprechen mit Severin Pleyer von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg, der sich besonders gut auskennt mit russischen Söldnergruppen. Und damit kann man natürlich jetzt nicht nur einfach einen Krieg führen, sondern auch massiv Druck ausüben, international. Ist das so eine Art Instrument von Putins Außenpolitik? Und wenn wichtig, dann eben auch Militäreinsätzen unter verdeckten Vorzeichen geworden?
Ja. Denn die Russische Föderation hat sich seit Jahren in Bedrängnis gefühlt. Also es ist zwar nicht in der Realität zu finden, diese Bedrängnis, aber es wurde so wahrgenommen. Und die Gruppe Wagner bietet oder hat eben auch den wunderbaren Ansatz für sie geboten, dass sie sich ausbreiten konnten oder Einfluss ausbreiten konnten, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, wo sie seit jeher eher schwach waren. Und sie bieten eben konträr zu anderen westlichen Firmen einfach ein Sicherheitsangebot und ein Ausbildungsangebot für afrikanische Streitkräfte, ohne auf Menschenrechte sich zu beziehen zu müssen.
Nehmen wir mal das Beispiel Mali. Die Franzosen haben sich zurückgezogen. Die Deutschen werden sich im nächsten Jahr zurückziehen. Mali ist destabilisiert durch Rebellen, durch islamistische Terrorkräfte, die von diesen beiden Mächten gar nicht direkt mehr bekämpft werden können. Die Deutschen haben das gar nicht zum Ziel. Die haben ja erstmal eine Ausbildungs- und teilweise Stabilisierungsmission, die sie aber eben auch nur noch begrenzt ausführen. Da ist es doch vielleicht sogar legitim von einer Staatsführung wie einem afrikanischen Mali zu sagen, dann brauche ich eben andere, die uns helfen, damit wir weiter überhaupt hier als Staat überleben können.
Ja, da muss man sich aber in Mali insbesondere von der westlichen Vorstellung verabschieden, dass es wirklich ein Staat im westlichen Sinne ist. Mali hat die Problematik, dass es seit Jahrzehnten zerfallen ist und insbesondere der Gold- und Drogenhandel in Mali aktuell der maßgebliche Anreiz für alle Konfliktparteien auch darstellt. Also abgesehen von religiösen Punkten. Die nächste Problematik ist bei der Gruppe Wagner, man weiß auch nicht insgesamt, was genau der Vertrag oder was in dem Vertrag zwischen der russischen PMC und der malischen Regierung steht. Denn es geht auch dort um Goldminen. Und Prigozhin hat ganz persönlich ganz viele Firmen, die sich mit dem Goldhandel befassen. Natürlich ist es einerseits legitim, sozusagen die Staatlichkeit wiederherzustellen. Aber man muss sich da auch immer die malischen Streitkräfte auch angucken und was deren Hauptaugenmerk aktuell ist. Und dort geht es in der Mehrheit darum, die persönlichen Pfründe auszubauen. Und die Gruppe Wagner nutzt das eben auch gezielt aus.
Das heißt, Wagner wird quasi mit Gold oder der Möglichkeit, Gold zu schürfen und weiter zu verkaufen, bezahlt?
Wahrscheinlich. Und man darf auch nicht von der Hand weisen, da Prigozhin auch Verbindungen in die Unterwelt hat, nenne ich es mal vorsichtig, also in die organisierte Kriminalität, wie zum Beispiel auch mit der russischen Mafia, kann es auch durchaus um den Drogenhandel gehen.
Wie das jetzt laufen könnte in Mali, haben Sie gerade skizziert, wie es bereits läuft in einem anderen wichtigen afrikanischen Land, nämlich der Zentralafrikanischen Republik. Das kann man seit Jahren sehen. Dort kann das Land gar nicht mehr existieren ohne die Hilfe von 2000 Kämpfern der Wagner-Gruppe.
Ja, auch da ist auch wiederum die Problematik, dass die Zentralafrikanische Republik bereits seit einem guten Jahrzehnt eine Art Bürgerkrieg erlebt und die Kriegsparteien auch nicht besonders klar sind. Wenn man sich die Regierung dort anguckt, ist es so, dass die Gruppe Wagner sozusagen die prätorianische Garde geworden ist. Sie soll eben dafür sorgen, dass die Regierung A in der Macht bleibt und B die Ressourcen des Landes damit auch weiter ausgebeutet werden können. Die Gruppe Wagner hat am Anfang auch sehr viel Erfolg gehabt in der Zentralafrikanischen Republik. Insbesondere, weil man ihnen ja, was Positiveres zugeschrieben hat als den französischen Streitkräften. Es gab ja vorher die gezielten Vorwürfe gegen die französischen Streitkräfte, dass sie mit sexuellen Übergriffen, aber eben auch durch Ausbeute in der lokalen Bevölkerung ja dort ein schönes Leben hätten. Das wurde auch gezielt gestreut eben von den Medienkanälen von dem Herrn Prigozhin. Und deswegen ist es auch wenig überraschend, dass dann kaum waren die Franzosen im Rückzug begriffen, waren auch schon die russischen Söldner da. Sie sind anscheinend sehr effektiv, was das Militärische angeht. Was die Menschenrechte angeht, zeichnet sich da ein deutlich anderes Bild. Denn es wird wenig Rücksicht auf Kollateralschäden genommen und es werden auch keine Verhandlungen geführt. Es ist im Endeffekt der Ansatz, der maximale militärische Ansatz. Und ob das auf Dauer gut geht, das wage ich zu bezweifeln.
Das heißt, auch diese Wagner-Gruppe, die verübt nicht nur möglicherweise Kriegsverbrechen bei ihrem Kampf in der Ukraine, sondern auch bei ihren Einsätzen, etwa in der Zentralafrikanischen Republik.
Ja, also vor ungefähr einem halben Jahr sind ja auch einige Journalisten verschwunden, die sich einem Lager der Gruppe Wagner genähert haben, um herauszufinden, was eigentlich aus einem Angriff auf ein Dorf geworden ist. Die Aussagen der Dorfbewohner im Norden der Zentralafrikanischen Republik war, dass sie angegriffen worden sind von gut ausgerüsteten Soldaten mit weißer Hautfarbe. Das heißt, es ging da wirklich darum, maximalen Terrorschaden anzurichten. Aber dass dieses Konstrukt eben nicht hundertprozentig funktioniert, zeigt eben der Einsatz der Gruppe Wagner in Mosambik, wo sie sich aktuell zurückziehen müssen, weil sie eben von der Bevölkerung abgelehnt werden, ganz massiv. Und auch die ersten großen militärischen Rückschläge erlitten haben. Deswegen ist die Zentralafrikanische Republik noch das positive Beispiel, aber es gibt auch durchaus andere Beispiele auf dem afrikanischen Kontinent, wo die Gruppe Wagner eben bereits im Rückzug begriffen ist.
Positiv, Herr Pleyer, natürlich im Sinne der Gruppe selber, genau, der Leute, die sie engagiert, beziehungsweise auch im Sinne der Russischen Föderation und ihres Führers, Präsident Wladimir Putin. Dürfen die eigentlich alles machen? Es muss doch Regeln geben. Es gibt doch für Militäreinsätze, ich sprach eben von Kriegsverbrechen, dann auch ein Sanktionierungswerk. Es gibt die Möglichkeit zumindest, Kriegsverbrechen zu sanktionieren. Ist das nicht so bei diesen privaten Gruppen?
Es kommt auf das Operationsfeld an. Und da kommt wahrscheinlich auch dieser nationalistische Gedanke, beziehungsweise auch ein rassistischer Gedanke mit rein. Denn Kriegsverbrechen in Syrien wurden eher geahndet, der Gruppe Wagner, als Kriegsverbrechen zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik. Und das Ahnden muss man sich auch nicht so vorstellen, dass diese Leute dann Gefängnisstrafen bekommen oder gar aus der Gruppe Wagner entlassen werden, sondern die werden meistens einfach an einen anderen Ort versetzt. Denn man kann sich teilweise auch gar nicht leisten, diese Leute gehen zu lassen. Denn andere Akteure, wie zum Beispiel die Gruppe Patriot oder auch die Moran Security Company, würden die einfach auch wieder anwerben.
Das ist eine höchst gefährliche Tendenz für militärische Auseinandersetzung und für die Chancen von Zivilbevölkerung, aber natürlich auch von beteiligten Soldaten in solchen Konflikten, auf Gerechtigkeit oder zumindest Aufarbeitung dessen, was dort passiert.
Genau. Also die Grundproblematik ist aber auch, dass das Völkerrecht hier auch nicht mehr angewandt wird, in keiner Art und Weise. Und der Waffeneinsatz auch nichts mehr ausschließt. Also von Streumunition angefangen bis zu Napalm oder auch Phosphorgranaten. Das heißt, die Gruppe Wagner sieht eher den militärischen Vorteil in ihrer Stärke, als sich auf alles andere zu besinnen. Und die Gruppe Wagner hat leider gerade die Tendenz oder ist eigentlich ein Ausdruck dessen, was in Russland gerade los ist. Denn es gibt viele Akteure und viele private Sicherheitsakteure. Das heißt, man weiß nicht genau, ob der Ukraine-Krieg nicht dazu führt, dass der russische Staat in gewisser Weise implodiert.
Sie sprechen jetzt von einer negativen Tendenz. Man könnte aber auch sagen, der russische Staat macht sich immer wichtiger und Putin macht nicht nur Außenpolitik, sondern führt Kriege mit diesen verdeckten Armeen.
Also man muss da auch ein bisschen, glaube ich, auch ein bisschen die Erwartungshaltung zurückschrauben. Denn wie zum Beispiel das Beispiel Mosambik gezeigt hat oder jetzt auch die Einsätze der Gruppe Wagner der letzten Monate in Mali, ist eben gerade das militärische Personal nicht mehr da. Also dieses Elitepersonal. Das heißt, man muss sich wieder mehr und mehr darauf verlassen, dass man neu rekrutiertes Personal ausbildet. Das wird aber mehr recht als schlecht gemacht. Und somit halte ich die Tendenz eher so, dass die Gruppe Wagner und auch andere Akteure sich wahrscheinlich eher erstmal für die nächsten Monate zurückziehen werden. Denn der Krieg in der Ukraine ist sozusagen ein Bekenntnis zur Russischen Föderation, ohne die sie nicht agieren können. Aber, und das ist das große Aber dabei, viele der großen Lenker in der Russischen Föderation, wie Verteidigungsminister Shoigu, aber eben auch andere Innenpolitiker, aber auch zum Beispiel Akteure wie Gazprom, haben momentan die Tendenz, sich private Sicherheitsfirmen und mit der Betonung auf Military Companies anzuwerben bzw. zu errichten, um sich gegen mögliche Umbruchsversuche in der Russischen Föderation zu wappnen. Und da sehe ich eher die Tendenz, dass es eher ein Ausdruck der Schwäche ist als ein Ausdruck der Stärke.
Steht da ein Bürgerkrieg bevor in der Russischen Föderation, wenn diese militärischen Verbände in Stärke gut ausgerüstet bereitstehen für Auseinandersetzung, falls Putin nicht mehr weitermachen kann oder einmal weg ist?
Die Frage ist sowieso, inwieweit Präsident Putin der wichtige, maßgebliche Akteur in der Russischen Föderation ist. Und da habe ich mittlerweile meine Zweifel, denn die Gruppierung rund um Wladimir Putin ist stark ausgeprägt. Also ich denke nicht, dass wir einen klassischen Bürgerkrieg sehen könnten. Und das ist jetzt auch ein Blick in die Glaskugel, weil alles ist möglich potenziell aktuell. Aber es ist deutlich ein Ausdruck dessen, dass viele Leute versuchen, ihre Loyalität zu zeigen. Denn diese Verbände werden dann entsandt in die Ukraine, um dort zu kämpfen.
Klassische Söldnerverbände hat es in der Militärgeschichte immer wieder gegeben und auch in der jüngsten Vergangenheit und eben nicht nur von Autokraten wie Wladimir Putin eingesetzt, initiiert oder irgendwie unterhalten und genutzt. Gibt es da so etwas wie eine moralische Verurteilung dieser Verbände? Ich nenne jetzt nur mal die Namen Blackwater von Amerika, eine Firma, die im Irak tätig war und dort sich auch über Menschenrechte hinweggesetzt hat.
Also ich denke, insbesondere in der westlichen Welt gibt es da seit eben gerade diesen Blackwater-Vorfällen im Irak und auch in Afghanistan da einen deutlichen größeren moralischen Kompass. Die Problematik fängt aber an, dass andere Akteure weltweit, wie zum Beispiel auch die Arabischen Emirate oder eben auch China, aber natürlich auch Russland, diesen PMC-Markt deutlich umgebaut haben. Und wenn wir über Söldner sprechen, müssen wir auch unterscheiden, von was wir reden. Söldner im klassischen Sinne sind ja eigentlich dazu gedacht, um Verbände der normalen Streitkräfte aufzufüllen oder zu ergänzen. Wenn wir von PMC sprechen, dann reden wir hier von Verbänden, die angeworben werden, um eine spezifische Aufgabe in einem anderen Land wahrzunehmen für die Streitkräfte oder in der Unterstützung dessen. Man weiß aber, und da kommt die Unterscheidung mit rein, man weiß eben aber nicht, wer letztendlich dann dafür bezahlt. Und bei diesen PMCs ist auch der Charakter ihrer Ausprägung auch entscheidend. Also während zum Beispiel Blackwater ja hauptsächlich defensive Aufgaben wahrgenommen hat, nimmt die Gruppe Wagner ja aktiv Kampfaufträge wahr. Und da ist auch die Unterscheidung und ich glaube, da ist auch der moralische Kompass klar und deutlich da, weil in der westlichen oder in westlichen Staaten auch begriffen worden ist, dass diese Formationen wenig militärischen Mehrwert auf Dauer bieten.
Also der Chef von der Wagner-Gruppe, Prigozhin, der füllt sich im Moment die Taschen auch durch seine Aktivitäten in Afrika, indem er zum Beispiel dort an Goldminen herankommt. Aber er kann sich auf Dauer gar nicht sicher sein, wenn Putin ihn nicht halten will oder andere maßgebliche Kräfte, dass er so weiter agieren kann.
Genau, und da muss man eben auch diese sozialen, die Social-Media-Auftritte, die er ja gekonnt inszeniert, auch so bewerten. Denn diesen Streit, den er sucht, der schützt ihn auch. So komisch es klingt. Denn der Narrativ, den er spinnt, ist, dass er ein loyaler Verfechter der Russischen Föderation ist und alle anderen sind es nicht. Und er zeigt quasi die Fehler auf, die russische Armee zum Beispiel macht. Und somit ist es eigentlich gerade mehr so der Überlebenskampf, glaube ich, des Herrn Prigozhin, den wir da gerade erleben, der sich da versucht, eine Rolle zu machen und in der Russischen Föderation weiter zu bestehen zu können, weil global wird er wahrscheinlich kaum irgendwo anders unterkommen.
Wie wichtig ist Bachmut eigentlich?
Ich glaube, es wurde hochstilisiert von beiden Seiten, denn militärischen Mehrwert halte ich für sehr gering. Die Problematik ist mittlerweile, dass der Narrativ um Bachmut und diese Mythenbildung auf beiden Seiten, dass es gehalten werden muss bzw. eingenommen werden muss, dazu führt, dass es so eine Art Stalingrad-Charakter bekommen hat. Also man muss quasi jetzt dort bestehen, um eben den Krieg gewinnen zu können. Ob das jetzt taktisch, operativ oder strategisch Sinn ergibt, ist, glaube ich, da jenseits dessen. Es geht da wirklich um das Gewinnen des Narratives.
Mhm. Ja, ich bedanke mich sehr für Ihre Erläuterung zum System von russischen Söldnern. Warum werden sie eingesetzt? Wo werden sie eingesetzt? Und was könnte Ihre künftige Rolle sein? Severin Pleyer von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Pleyer.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.